Makroskop Shorts. Neues aus der Wirtschaftspolitik. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe im neuen Jahr. Ich bin Franziska Walser und ich bespreche hier einmal im Monat die wichtigsten wirtschaftspolitischen Themen und zwar mit Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Frohes neues Jahr, Klaus.
Dir auch.
Ich wünsche dir, dass es besser weitergeht, als es angefangen hat. Dich hat ja am 3. Januar der Berliner Stromausfall ganz persönlich erwischt.
Genau, da ging das Licht aus. Und es blieb aus für einige Tage. Es war kalt. Und da merkt man, wie wichtig funktionierende Infrastruktur ist und wie hart einen das treffen kann, wenn die nicht in Ordnung ist.
Ja, das habe ich mich nämlich gefragt. Also was ist, wenn ein Chefökonom im Stromausfall ist? Also denkst du dann auch, wie alle anderen, an Kerzen, Campingkocher oder hast du gleich so kritische Infrastruktur im Kopf?
Ja, doch. Man denkt sofort eigentlich im Grunde genommen darüber nach, was passiert, wenn das großflächig der Fall ist. Wie vulnerabel ist man eigentlich als Volkswirtschaft, wenn Dinge eben nicht mehr funktionieren? Da gibt es ja unterschiedlichste Infrastrukturen, die getroffen werden können, neben Strom, Gas, Wasser, natürlich auch die Bahn zum Beispiel oder Telekommunikation. Und all das ist ja mittlerweile für das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben so wichtig, dass wenn man da eben getroffen wird, dass da vieles dann einfach stehen bleibt.
Ja, diese Abhängigkeiten, die einem dann bewusst werden.
Genau.
Schön, dass du jetzt da bist. Wir haben Licht, wir haben Strom, wir können reden.
Die Schlagzeile des Monats.
Auch am 3. Januar, am selben Tag, als im Berliner Westen die Lichter ausgingen, da kam die Push-Meldung von der Tagesschau. Trump meldet Gefangennahme von Venezuelas Staatschef Maduro. Offiziell begründet hat Trump den Schritt mit Drogenterrorismus. Experten vermuten, dass es eher um die Ölvorkommen in Venezuela geht. Teilst du diese Einschätzung, Klaus?
Ja, ich glaube, das hat unterschiedliche Motivlagen. Das eine ist natürlich so dieses nach innen wirkende, in die USA hineinarbeitende, auch der Trump-Administration, dass man natürlich einigen auch Zeichen geben will. Man greift hier hart durch und die USA sehen ja Süd- und Lateinamerika als ihre Einflusszone. Mhm. Und da eben wieder Stärke zu zeigen, ist sicherlich ein Motiv gewesen. Das zweite Motiv sind die Rohstoffvorkommen. Auch die Frage, wie stark engagieren sich auch andere Länder mittlerweile in Süd- und Lateinamerika.
Also China zum Beispiel.
Genau, China ist einer der größten Importeure venezuelanischen Öls. Und auch Russland hat da enge Verbindungen. Und diese eben auch zu durchschlagen, das war sicherlich auch eben ein Anliegen der Trump-Administration.
Und jetzt weiß man ja noch gar nicht, wie es in Venezuela weitergeht. Aber Trump wendet sich ja schon den neuen Regionen zu. Also er erhebt Anspruch auf Grönland, er droht Kuba, er erwägt, Zitat, starke Optionen gegen den Iran. Ist es jetzt der nächste Schritt in Richtung America First Imperialismus?
Ja, wir haben hier zumindest wieder einen weiteren Schritt in der Abkehr von der regelbasierten Ordnung in der Welt. Also auch der Schritt, hier Maduro eben festnehmen zu lassen, entspricht überhaupt nicht dem Völkerrecht. Also es ist Konsens, dass das völkerrechtswidrig war, egal wie man jetzt zu diesem Diktator eben dann oder diesem Machthaber dann steht. Ist das etwas, was man eigentlich mit den Regeln, die man sich gegeben hat, nicht vereinbaren kann? Und da ist eben die Befürchtung, dass das jetzt natürlich Schule macht. Also, dass China eben dann eben ganz anders auf Taiwan blickt oder dass eben die USA an anderer Stelle weitermachen. Grönland ist jetzt die eine Geschichte, die hochgezogen wird. Also die Frage, wer kontrolliert da eigentlich den Arktisraum und wie sicher ist die NATO-Nordflanke, wird da debattiert. Und natürlich auch die Rohstoffvorkommen, die eben durch den Klimawandel in Grönland viel, viel besser erreicht werden können. Also all das spielt da sicherlich eine wichtige Rolle. Und da muss man sich eben überlegen, wie wichtig sind einem diese, also aus meiner Sicht, notwendigen Institutionen, eben die Welt in irgendeiner Form regelbasiert zusammenzuhalten.
Ja, du sagst jetzt hier ganz klar völkerrechtswidrig. Das hat ja Kanzler Merz so klar nicht gesagt nach dem Angriff, ne? Der hat gesagt, die rechtliche Einordnung ist komplex und hat sich diesen expliziten Vorwurf eben gespart. Dafür ist Merz dann auch kritisiert worden, zu Recht, findest du?
Ja, ich glaube, man muss da diese politischen Dimensionen auch mal mitdenken. Also man kann natürlich als Regierungschef seinem wichtigsten Partner in der Frage der Sicherheitspolitik schwer vorwerfen, dass man da wirklich den Völkerrechtsbruch begangen hat. Und da fanden sicherlich Abwägungen statt. Ich bin mir aber auch sicher, dass das Signal schon gehört wurde, dass man sich dazu eben nicht an die Seite gestellt hat und gesagt hat, Mensch, das habt ihr aber ganz toll gemacht, sondern eben schon den Hinweis auf die rechtliche.
Der kam dann so im zweiten Satz so um die Ecke, ne? Irgendwie gilt für alle, gilt auch für die USA oder sowas.
Ja. Ansonsten sind sich da eigentlich alle Expertinnen und Experten ziemlich einig, dass das an der Stelle nicht mit dem Völkerrecht vereinbar ist.
Und es war mehr so ein Kalkül auch mit Blick auf die Ukraine.
Genau, also wir sind an der Stelle weiterhin auch von den Sicherheitsgarantien der USA abhängig. Europa selbst ist da an der Stelle eben nicht in der Position zu sagen, wir verzichten auf eure Unterstützung.
Das heißt, da gibt es jetzt auch nicht so einen richtigen Kurs für Deutschland und auch für die EU, sondern man muss so ein bisschen lavieren zwingend, oder?
Also man hat das ja eben in dem Fall gesehen, man hat das aber auch in anderen Zusammenhängen ja durchaus schon beobachten können. Also die Frage, wie wird der Frieden in der Osten geschlossen, da hat Europa ja auch nicht unbedingt die erste Geige gespielt, war auch nicht mit am Tisch. Das zweite Beispiel ist das Handelsabkommen zwischen EU und den USA, wo man dann eben auch einiges schlucken musste, was man wahrscheinlich so sonst nicht akzeptiert hätte. Insofern sieht man das an unterschiedlichen Stellen.
Okay. Das sollte man sich merken.
Es gab auch erfreuliche Nachrichten aus der Region Lateinamerika. Ende letzter Woche haben die EU-Länder dem Mercosur-Freihandelsabkommen zugestimmt. Was ändert sich denn jetzt?
Ja, die süd- und lateinamerikanischen Länder sind ein wichtiger potenzieller Absatzmarkt für Waren aus der Europäischen Union. Und man hat da jetzt über Jahre, Jahrzehnte eigentlich verhandelt und kommt hier zu einem Abschluss in einer Zeit, wo eigentlich die wirtschaftliche Integration weltweit zurückgefahren wird.
Antizyklisch eigentlich, ne?
Genau. Ja. Und das ist eigentlich ein positives Signal und kommt auch zur rechten Zeit. Also ganz klar zu sagen, ja, wir haben eben im Handel mit den Vereinigten Staaten jetzt mit veränderten Rahmenbedingungen zu tun. Wir müssen damit rechnen, dass wir in vielen Bereichen Zölle bezahlen müssen, wenn wir dorthin ausführen wollen. Also erschließen wir neue Märkte und ein großes Potenzial liegt eben dort. Und dass man da eben Schritte vorangegangen ist, das ist schon ein sehr gutes Zeichen.
Es ist ja die größte Freihandelszone dann der Welt, sagt die EU, mit 700 Millionen Einwohnern. Also wirklich ein sehr, sehr großes Gebiet, ne?
Genau, man hat im Prinzip noch einmal eine Europäische Union hinzugewonnen. Sicherlich ist die Kaufkraft und auch die wirtschaftliche Kraft in Süd- und Lateinamerika weniger stark ausgeprägt. Aber wir haben auch dort wieder Vorkommen von seltenen Erden, von Rohstoffen, die für uns potenziell sehr wichtig sind. Und man hat natürlich auch mit einem Wirtschaftsraum eine Vereinbarung geschlossen, der sich dann zunehmend auch Richtung China und Richtung Russland orientiert hat.
Und die zieht man dann wieder ein bisschen mehr auf
genau.
EU-Seite.
Man hat da auf dem Weg dann schon wieder die Bande wieder etwas fester geknüpft. Genau.
Hat ja wirklich, also du hast das gerade schon gesagt, es hat sehr, sehr lange gedauert, es hat 25 Jahre gedauert. War das so kompliziert oder war es einfach nicht im Fokus und man hatte andere Sachen zu tun?
Ich glaube, der Abschlussdruck war jetzt nochmal deutlich größer wegen der Entwicklung, die auch die USA angeschoben haben. Ansonsten ist es eben wie üblich in Freihandels- oder Handelsabkommen, dass man in Europa ja nicht eine Stimme hat, sondern man hat immer die Mitgliedstaaten, die dann sehr eigene Interessen vortragen. Und in dem Fall waren es vor allen Dingen dann auch wieder die Fragen rund um die Landwirtschaft, die da im Wege standen und die man eben nicht klären konnte. Das ist etwas, was Europa an der Stelle tatsächlich etwas träger macht und wo wir schon vielleicht an der Stelle auch nochmal darüber nachdenken müssen, wie wir an solchen Abkommen schneller arbeiten können. Es gibt ja noch weitere, die in der Mache sind, beispielsweise mit Indien, auch ein riesengroßes Land mit viel, viel Potenzial. Da verhandeln wir auch schon einige Zeit und es wäre sicherlich auch gut, an der Stelle Schritte nach vorne zu machen.
Ja, Frankreich hat sich ja lange quergestellt. Ich glaube, Italien auch eben wegen der Agrarwirtschaft und der Sorge, dass dann eben ein Preiskampf entstehen könnte. Weil natürlich können auch Dinge dann in die EU geliefert werden. Also zum Beispiel Rindfleisch, glaube ich, ist so ein Faktor, ne? Wie sieht es denn bei der Pharmaindustrie aus? Kann die profitieren von dieser neuen Freihandelszone?
Ja, insofern halt schon, als dass natürlich dieser Raum mit diesen weiteren über 300 Millionen Menschen dann eben auch für die Pharmabranche frei erreichbar ist. Es gibt da durchaus Handelshemmnisse, die dazu geführt haben, dass die Exporttätigkeit dahin gehemmt oder gebremst wurde. Das ist die positive Nachricht, die vielleicht etwas negative Nachricht. Es ist eben so, dass in Südamerika der Schutz geistigen Eigentums nicht so hoch gehalten wird wie in Europa. Und das ist etwas, was für Hightech-Produkte nicht ganz unwichtig ist. Also da sprechen wir neben Pharma auch über andere digitale Produkte, aber auch Hightech im Bereich Maschinenbau und Anlagenbau. Und da hat man vieles nicht mitverhandelt, was man aber jetzt in den künftigen Handelsabkommen schon mitdenken sollte. Also dass man eben in manchen Ländern Süd- und Lateinamerikas den Schutz geistigen Eigentums nur gewährt, wenn dort auch produziert wird, entspricht überhaupt nicht den internationalen Konventionen und Regeln.
Okay.
Und das ist etwas, was man beispielsweise, wenn man mit Indien spricht, auch nochmal wirklich zum Thema machen muss.
Und das heißt, also jetzt nur, damit ich es nochmal konkret verstehe, also ich liefere da ein sehr neuartiges MRT hin und jemand könnte das auseinanderbauen und kopieren und wäre kein Problem.
Ja, oder man nimmt eben ein Arzneimittel, wenn das dort verkauft werden soll und dort nicht produziert wird, dann gibt es sozusagen den Freibrief, das Kochrezept dann nachzubauen. Das ist natürlich nicht immer ganz einfach und erfordert auch viel technisches Know-how, aber potenziell kann man dann eben hergehen und sagen, wir stellen das selber her und wir kümmern uns nicht darum, dass es darauf ein Patent gibt.
Ah ja, okay. Und das ist dann natürlich auch für Autobauer, Maschinenbauer, ne? Da ist die Pharmaindustrie wahrscheinlich Seite an Seite mit anderen Industrien, die da ein Problem mit haben.
Ja, es ist aber pharmaspezifischer. Also es gibt vor allen Dingen eben im Bereich der Gesundheit das Bestreben der Länder natürlich auch eine besonders gute Versorgung dann auch zu bekommen. Dann wird dann eben an der Stelle etwas großzügiger mit Patenten umgegangen.
Okay, das heißt, die ist da noch mal ein bisschen anfälliger als andere Industrien.
Genau.
Aufsteiger und Aussteiger.
Kanzler Friedrich Merz hat seinen bisherigen Büroleiter entlassen. Jakob Schroth war das. Der galt als enger Vertrauter von Merz, noch aus seiner Zeit als Fraktionschef. Und jetzt kam nach nur einem Jahr ein neuer Büroleiter, was zum Beispiel ganz anders ist als bei Merkel. Die hat ihre Büroleiterin Beate Baumann über 15 Jahre behalten. Ist es ungewöhnlich, Klaus, den Büroleiter so schnell auszutauschen?
Ja, es ist zumindest eine Personalie, die Schlagzeilen gemacht hat, weil man natürlich eine Büroleitung mit wirklich sehr engen Vertrauten besetzt. Und das sind üblicherweise Personen, mit denen man langjährig zusammenarbeitet, bei denen man weiß, das funktioniert, das Verhältnis stimmt, jeder weiß, wer da welche Rolle spielt. Und das ist insofern schon bemerkenswert, dass man da eben einen Tausch vorgenommen hat.
Und Jakob Schroth, also ist ja mehr so ein Mann im Hintergrund, ne? Der Büroleiter, den kriegt man nicht so mit von außen. Welche Expertise oder welchen Stil hat er denn so mit in den Job gebracht? Also was wird er jetzt vielleicht auch fehlen, wo er weg ist?
Ja, also er war jemand, der schon auch strategisch gedacht hat. Ich kenne ihn jetzt persönlich nicht, aber das, was man eben liest und mitbekommen hat im politischen Tun, ist, dass er jemand ist, der eben selbst auch sehr stark mitdenkt und politisch mitdenkt. Das ist etwas, wo sicherlich eine seiner Stärken liegt und das ist etwas, was vielleicht der neue Büroleiter in der Weise nicht mitbringt. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber da gibt es dann vielleicht eben etwas, was dann vielleicht auch an anderer Stelle stärker ausgeprägt ist, nämlich die Wirtschaftskompetenz. Da wurde nämlich gesagt, dass das der eigentliche Grund ist für diesen Tausch des Büroleiters, dass man sich in der Nähe des Bundeskanzlers eben mehr direkte wirtschaftliche Expertise wünscht.
Genau, der neue Büroleiter, das ist Philipp Birkenmeier, 50 Jahre alt, ist bisher CDU-Geschäftsführer. Das heißt, der dürfte auch bessere Kontakte in die Partei vielleicht haben?
Ja, man ist natürlich als Bundesgeschäftsführer eben gut vernetzt in die Partei hinein. Auch das ist ja etwas, was man Friedrich Merz nachsagt, dass da die Bindung nicht so stark ist, dass man da eben durchaus auch Schwierigkeiten hat, immer wieder alle hinter sich zu versammeln. Das ist etwas, was an der Stelle durchaus hilft. Und er war vor allen Dingen auch lange Jahre in der Mittelstandsunion engagiert, also dem Wirtschaftsflügel oder dem Wirtschaftszweig, wenn man so möchte, der Union. Er kennt also die Sorgen und Nöte der Unternehmen aus erster Hand und kann dann vielleicht an der Stelle diese wirtschaftspolitische Kompetenz, die man sich da vielleicht mehr wünscht, auch besser ausfüllen.
Mhm. Und ist es aber auch so ein Signal, was sagen soll, okay, erstes Jahr Kanzlerschaft lief nicht so gut, jetzt machen wir es anders? Also ist es auch so ein Signal?
Sicherlich ist es auch ein Signal eben an das politische Berlin zu sagen, ich habe hier Erwartungen nicht erfüllt, beziehungsweise vielleicht auch die Messlatte zu hoch gehängt. Das hatten wir ja auch das ein oder andere Mal besprochen mit Blick auf den Herbst der Reformen. Deswegen versuche ich hier nochmal einen Neuanfang, vor allen Dingen aber auch mit dem Signal, es gibt hier vor allen Dingen das Thema Wirtschaft, was ich als Priorität sehe. Deshalb hole ich hier nochmal eine Expertise dazu.
Das Jahr ist noch keine 2 Wochen alt und hat schon ganz schön viel politischen Gesprächsstoff produziert. Wenn es so weitergeht, Klaus, dann müssen wir uns bald jede Woche treffen, glaube ich. Aber du machst ja zwischen unseren Treffen zum Glück immer noch einen Makroskop Deep Dive mit meinem Kollegen Philipp Eins. Worum geht's denn im Januar?
Na, wir haben uns neulich wieder den Krankenstand in Deutschland angeschaut oder schauen uns den gerade an. Das ist eine Diskussion, die wir jetzt schon seit einigen Jahren führen. Wir wissen, dass der Krankenstand in Deutschland deutlich gestiegen ist und das hat gesamtwirtschaftliche Kosten. Und die Frage ist, wie kriegt man den wieder reduziert? Mhm. Das ist etwas, wo wir erstmal empirisch schauen, was wissen wir eigentlich über die Höhe des Krankenstandes und was kostet uns das? Und das ordnen wir ein und da werden wir dann mit Philipp drüber sprechen.
Ja, sehr spannend. Gutes Thema zur Grippesaison.
Richtig, und das ist ja etwas, was einem jetzt auch wieder vermehrt begegnet. Also die Krankmeldungen sind wirklich auch wieder spürbar im persönlichen Umfeld. Mhm. Und es sind vor allen Dingen dann auch wieder die typischen Atemwegserkrankungen plus auch Corona. Also das lässt uns auch nicht in Ruhe.
Ja. Vielen Dank, Klaus, und wir hören uns im Februar wieder.
Danke dir.
Das waren die Makroskop Shorts mit VfA-Chefökonom Dr. Klaus Michelsen und mit mir Franziska Walser. Makroskop und alle anderen Podcasts des VfA finden Sie auf den gängigen Podcast-Plattformen und da können Sie uns auch abonnieren und weiterempfehlen. Schön, dass Sie zugehört haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Sie hörten Makroskop Shorts, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Makroskop Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief kostenfrei unter www.vfa.de.